ARD.
Mein Name ist Miguel Robitzky.
Mein Name ist Caro Worps und ihr hört
Best of Tiere
bei Too Many Tabs, der Podcast.
Ja, liebe Leute, Caro Worps und ich sind in unserer wohlverdienten Sommerpause. Aber wir lassen es uns natürlich trotzdem nicht nehmen, uns hier mal kurz blicken zu lassen. Wir erscheinen hier mal, bevor wir hier jetzt gleich in unsere Best-of-Zusammenschnitte gehen.
Ja, denn wenn wir eins hier lieben bei Too Many Tabs, wenn uns eins hier über die Jahre begleitet, dann sind es Tiere.
Ich sag nur Stichwort Alligator Saturn, der Pfeilstorch. Kriegsbär Wojciech, der weiße Euter von Kuba.
Wir hatten noch eine Judasziege.
Wir hatten den Wels.
Wir hatten Kaiman Sammy.
Wir hatten Labubus.
Wir hatten Wunderhuhn. Wir hatten alle möglichen Tiere, Powertiere.
Ja, und die müssen natürlich jetzt nochmal gewürdigt werden. Ja. In einem großen Zusammenschnitt. Ich weiß gar nicht, welche Tiere es ins Best-of geschafft haben. Wir haben so viele Tiere, es werden noch gar nicht alle dabei sein. Jetzt bin ich total gespannt, wer von den Tieren ist denn dabei?
Wenn die das wüssten, die Tiere. Dass die jetzt mal alle da zusammengeworfen werden bei uns im Podcast.
Ja, das hat so hier jetzt so Sonja Zietlow, die 10 Beste auch. Die 10 besten Too Many Tabs-Tiere. Wer hat es auf Platz 10 geschafft? Aber es ist nicht gerankt. Es ist einfach Best of so.
Ich glaube, es sind
just
auch keine
fun,
10
ne?
Tiere.
Nee, es ist einfach just for fun.
Es
einfach
sind ein paar Tiere. Überraschung.
Wir wissen es selber nicht. Da höre ich jetzt selber mal rein in unser Best of Gebrabbel.
Ja.
Hier viel Spaß jetzt mit dem Too
Boah,
Many Tabs.
Ich hoffe, dass noch niemand totgekitzelt wurde.
Stimmt, der Elefant, den gab es ja auch noch. Miss Barbara. Meinst du, Miss Barbara ist dabei?
Boah, das kann ich mir vorstellen. Vielleicht auch andere Tiere, die irgendwie noch weiter in Vergessenheit schon wieder geraten
sind. Wir auch schon wieder vergessen haben. Da lassen wir uns jetzt selber mal überraschen. Wir nehmen uns jetzt quasi selber mal moderativ an die Hand.
Leute, ganz, ganz viel Spaß bei der Folge. Wir hoffen, ihr habt eine tierisch gute Zeit.
Ja.
Das ist der Sommerpausen-Vibe hier.
Ja. Und jetzt hole ich mir direkt wieder ein Bahama-Mama. Bis dann. Viel Spaß jetzt mit Best of Tiere. Ich möchte hier heute feierlich ein neues Tier in unsere Tab Hall of Fame begrüßen. Es handelt sich um Ubre Blanca, der weiße Euter von Kuba. Hier ein Bericht.
Alcanza Ubre Blanca los 93,5 litros de leche. Repetimos, Radio Reloj reportando. La ya famosa vaca Ubre Blanca impuso una nueva marca en la producción de leche.
Hat jetzt vielleicht nicht jeder verstanden. Ich weiß, du kannst ein bisschen Spanisch.
Ja.
Aber war jetzt trotzdem ein bisschen viel Kauderwelsch.
Ich habe verstanden, dass es eine Kuh ist mit einem enormen Euter, die sehr viel Milch gibt und dass es da eine neue Milchmarke irgendwie sogar entstanden ist.
Ja, genau. Ich erzähle euch die Geschichte für die, die es jetzt nicht ganz alles, jedes Detail verstanden haben, nochmal ausführlich. Ich bin auf die Story übrigens aufmerksam geworden durch Trompeten-Christian, der beim ZDF-Magazin Royal im Orchester spielt. Der hat nämlich die Angewohnheit, dass er immer so eine halbe Minute vor einem Auftritt, wenn man gerade eigentlich mit Lampenfieber beschäftigt ist, zu einem kommt.
Das stimmt, das ist immer der Zeitpunkt für Geschichten von Trompeten, Christian.
Auf mich kam er eben neulich zu und meinte, sag mal, kennst du den weißen Euter von Kuba? Das wäre auch was für euren Podcast. Und da war ich so, habe ich mir das notiert und es erzählte einem dann so mit der Ruhe weg und ich habe mir das notiert und dann zu Hause meine Tabs dazu geöffnet und jetzt ist es tatsächlich Thema in unserem Podcast. Es ist wirklich eine ganz interessante Story und zwar geht es da eben um die Kuh im Kalten Krieg. Ubre Blanca war nämlich nicht irgendeine Kuh, sondern die Lieblingskuh von Fidel Castro, der kubanische Revolutionsführer, und Ubre Blanca, was übersetzt weißer Euter heißt, hat wirklich ein krasses Lebenswerk hinterlassen. Es war so, dass Fidel Castro damals die kubanische Agrarwirtschaft modernisieren wollte und es an Milch mangelte. Und deshalb haben sie ein genetisches Experiment gestartet und wollten eine Superkuh herstellen. Das sind schon so geile Vokabeln. Superkuh, weiße Euter, das sind alles so geile Wörter irgendwie. Ja, in dieser Lage hat diese Kuh dann einen riesigen Milchrekord gebrochen. Sie gab im Jahr 1982 an einem einzigen Tag 113 Liter Milch. Das ist ungefähr das Vierfache an der Menge, die eine typische normale Milchproduktionskuh so hergeben kann.
Und sag mal, war das jetzt auch eine Riesenkuh oder war die Kuh einfach normal groß mit einem Riesenäuter?
Die war normal groß, aber der Euter war so riesig, dass er am Boden schleifte.
Ach du Scheiße.
Es ist, glaube ich, jetzt nicht der tierfreundlichste Tab. Ich glaube nicht, dass Ubre Blanca da
aber
jetzt
wirtschaftlich halt sinnvoll.
Genau, da jetzt irgendwie so möglichst viel Lebensfreude hatte. Mhm. Aber es war tatsächlich so, dass sie auch auf lange Sicht punkten konnte. In einer Periode von 350 5 Tagen hat sie über 24.000 Liter Milch produziert und damit blieb sie lange die unangefochtene Kuhkönigin. Die KubanerInnen sind ob dieses Fakts wirklich Kuku-Banana gegangen. Die Leistung der Kuh kam ins Guinness-Buch der Rekorde. Sie wurde als Nationalheldin gekürt, war ein Dauerbrenner in den Medien. Es wurden Gedichte geschrieben, es gibt Songs über diese Kuh.
Dicke Euter Kartoffelsalat?
Ja. Ja, genau, exakt der. Sie steht bis heute ausgestopft im Eingang des Nationalen Zentrums für Viehgesundheit und jahrelang pries Fidel Castro in Reden die Kuh als Errungenschaft der kubanischen Revolution. Also er war obsessed mit dieser Kuh, die so geil Milch produziert
hat. Die haben eine weirde Kuh gezüchtet, die einen viel zu großen Euter hat und das ist eine Errungenschaft der kubanischen Revolution.
Ja, weil es eben so wenig Milch gab und
ja, aber
es war quasi so der erste Schritt hinzu, wir werden für immer viel Milch haben aus
aus dieser Superkuh.
Beziehungsweise die Idee war ja dann, wenn man einmal diese Superkuh gezüchtet hat, diese dann klonen kann.
Ja.
Das ist quasi die Grundidee gewesen, dass man sehr, sehr viele Superkühe hat.
Grüße an der Stelle raus an Klonhund Marlon II.
Genau.
Unsere Bulldogge in Sachsen.
Unsere deutsche Bulldogge in Sachsen. Darüber haben wir schon mal gesprochen, wie du es gerade ansprichst. Ja. Da können die HörerInnen gerne nochmal zurückgehen.
In der Folge Klonhund.
Da haben wir uns schon mal ausführlich mit dem Klonen von Tieren beschäftigt. Und das war eben auch die Idee von Fidel Castro mit dieser Kuh. Und es ging sogar noch weiter. Fidel Castro war so obsessed damit, Kühe zu klonen, dass er die Idee hatte, dass auch tatsächlich schon WissenschaftlerInnen vorgeschlagen hat, dass man es versuchen könnte, Kühe auf die Größe von Hunden zu schrumpfen, damit jeder Einzelne seine private Kuh zu Hause halten kann. Im Wohnzimmer und dann sollten da irgendwie, keine Ahnung, in so kleinen, in so einem abgestellten Bereich draußen so ein bisschen Gras.
Eine ganz kleine Kuh, mit einem ganz riesen Euter.
Eine Mini-Kuh, dass jeder seine eigene Milchproduktion zu Hause haben kann. Ist das nicht kompletter Wahnsinn?
Ja.
Also auf was für Ideen da Leute schon gekommen sind.
Aber ich check das, diese Faszination von geschrumpften Tieren. Das ist irgendwie, also ich stell mir
das ist auch lustig,
stell
ne?
dir mal ein Pferd vor, aber das ist dann so groß wie ein Meerschweinchen. Wie süß wäre das?
Das wird total
süß.
Ganz
kleines Ponylein.
Würde ich mir vielleicht auch kaufen, wenn es das halt in echt gäbe. Aber ich finde es irgendwie komisch, da mit der Wissenschaft drin rumzuhantieren. Da
ja,
Gott zu spielen, ist irgendwie nicht so geil. Und der Ursprung dieser ganzen Idee war eben Ubre Blanca, die im Übrigen auch eine echte Diva war. Also sie war prominent, hat dementsprechend auch Ansprüche an den Tag gelegt. Sie mochte es zum Beispiel nicht jeden Tag das Gleiche zu essen. Sie erhielt verschiedene Früchte und frisches Gras zum Verzehr. Sie hatte ein tragbares Radio umhängen, das permanent so tropische Melodien spielte. Und obwohl sie täglich 80 bis 110 Liter Milch produzierte, war das Melken wegen ihrer schlechten Laune keine leichte Aufgabe. Also sie hat gerne auch mal so ausgetreten und
ja,
so.
Ja gut, die Gute schleppt ihr Leben lang einen Euter auf dem Boden hinter sich her.
Ich wollte gerade sagen, es kann auch gut daran liegen, dass sie sich irgendwann gedacht hat, fuck you, jetzt lass mal meinen riesigen Euter in Ruhe. Ja. Fass da nicht die ganze Zeit an meinen
Ich will nochmal Despacito hören.
Ja, also damals gab es eben wahnwitzige Ideen von Klonereien und Minikühen und das alles fing eben mit dieser Superkuh an. Und ich muss sagen, dass ich das bei der Recherche auch gemerkt habe, dass das quasi da vor Ort in Kuba ein Riesenthema ist. Also es gibt sehr viele Podcasts, sehr viele Berichte, aber halt auf Spanisch. Und ich habe da in so deutschen Medien fast nahezu gar nichts gesehen. Also es gibt so ein paar alte Spiegel- und Taz-Artikel, aber wenig Videomaterial oder Interviews dazu oder sowas. Deswegen fand ich es mal ganz interessant, das auszuwühlen. Ja, es war dann natürlich dann irgendwann so, dass Ubre Blanca natürlich trotzdem gestorben ist. Sie haben dann so Bindegewebe noch abgenommen, um sie dann irgendwann später klonen zu können. Das ist bis heute nicht passiert. Mhm. Sie war wohl 13 Jahre alt, als sie gestorben ist. Das genaue Alter ist unbekannt. Aber bis heute steht eine goldene Statue von ihr irgendwo rum und ja, das waren die Tipps zu Ubre Blanca, die ich von Trompeten-Christian geerbt habe. Ja, danke
dann,
an dieser Stelle.
Muchas gracias an Trompeten-Christian. El Cristian del Trompeto. Ich habe einen unglaublichen Alligator im Internet gefunden. Es handelt sich um den Alligator Saturn, a.k.a. Hitlers Alligator.
Aha.
Ich hätte diesen Tab auch aus Clickbait-Gründen Hitlers Alligator nennen können, aber ich will diesem Alligator bei seinem Imagewandel helfen. Deshalb bestehe ich auf Alligator Saturn und ich würde dich heute einfach mal so ein bisschen durch die Biografie von diesem Alligator führen.
Oh, sehr gerne.
Der Alligator Saturn ist Wikipedia zufolge 1936 in Mississippi geschlüpft. Und er war auch ein sogenannter Mississippi-Alligator und er gilt sogar als einer der ältesten bekannten Alligatoren überhaupt. Auf jeden Fall kam Saturn aus den USA nach Berlin, wahrscheinlich um Powerade Sekt auszuprobieren. Ich habe gestern erfahren, dass man in Berlin aktuell Powerade Sekt trinkt. Wahrscheinlich ist es aber auch schon wieder over, wenn diese Info jetzt hier bei mir in Köln angekommen ist. Ja. Naja, auf jeden Fall ist Saturn sehr früh nach Berlin gekommen, in den Berliner Zoo. Und ich sag mal, die 30er waren jetzt eine denkbar ungünstige Zeit, um nach Berlin zu ziehen. Und dann ist nämlich Folgendes passiert. In der Nacht vom 23. auf den 24. November 1943 ist Berlin-Charlottenburg bombardiert worden. Und fast alle Tiere im Berliner Zoo sind gestorben. Und das Aquarium vom Berliner Zoo, in dem Saturn untergebracht war, ist schwer beschädigt worden und dann ist Saturn abgehauen.
Saturn hat überlebt.
Er hat überlebt und er ist ausgebrochen. Saturn ist ausgebombt gewesen. 43. Und in vielen Artikeln und Berichten, inklusive Wikipedia, steht, er ist dann erst 1946 wieder gefunden worden. Heißt, der hat 3 Jahre in Berlin gelebt, aber niemand weiß wo.
Oh Gott, bestimmt Friedrichshain. Da merkt man es nicht, er hat auf dem RAW-Gelände irgendwie mit Kokain getickt.
Ein riesiger Alligator, damals schon 1,20 lang, hat jahrelang in Berlin im Untergrund gelebt. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Also Kanalisation oder...
Immer oder so schön, so Boxhagener Platz, Flohmarkt.
Ja, immer so ein Stand am Flohmarkt, würde ich gerade sagen, heute ist wieder Flohmarkt.
Mit einem Smoothie in der Hand auf dem Boxhagener Platz.
Mit so einem Anglerhut.
Ja.
Angeblich ist er 46 dann gefunden worden, zufällig von britischen Soldaten und in die sowjetische Besatzungszone gebracht worden. Und so ist er dann 46 eben in den Moskauer Zoo gebracht worden und hat seitdem dort gelebt. Mhm. Jetzt stand in anderen Artikeln, naja, es ist halt diese ganze Geschichte sehr schwer belegbar. Da ist ziemlich viel Legendenbildung dabei. Beziehungsweise,
ja, was jetzt die Quellen angeht, wissen wir jetzt nicht genau, was davon stimmt und was nicht. Sagen
exakt. Man weiß nicht genau, wie jetzt dieser berühmte Alligator nach Moskau gekommen ist, weil in den 50ern auch die Akten des Zoos angeblich verbrannt sind. Und was ich auch gelesen habe, angeblich ist Saturn zusammen mit einer indischen Python-Schlange transportiert worden. Da würde ich auch gerne wissen, was die Dynamic zwischen den beiden da war.
Die haben geil getalkt einfach,
ja,
die ganze Zeit.
Schnappi. Kommst du auch aus dem Krieg?
Das Krokodil dann so, ja, nee, lass mich mal bitte hier in Ruhe. Ich war hier 4 Jahre in Friedrichshain in Ruhe gelebt. Lass mich im Frieden, ich hab genug erlebt. Können wir mal direkt ranfahren zu McDonald's?
Meine Freundin, die geht immer zu Ikea. Kennst du? Klang jetzt ein bisschen nach Mario Barth, ein Krokodil.
Du, ich hab ja nur Realschule. Ich weiß auch nicht, was die wollen mit ihrem Gendern die ganze Zeit. Ich hab ja nur Realschule. Ja, hier, Schnitzel innen, was soll das denn?
Halt die Fresse.
Die Schlange ist so ultra woke und ja, das Krokodil macht so auf Mario Barth.
Lass es mal im Hintergrund behalten, im NDR pitchen als eigenes Showkonzept. Ja. Weiter in meinem Tab. Also, die Tiere, ich weiß nicht, wie das Gespräch jetzt stattgefunden hat, weil die Tiere wurden damals oft auch sehr brutal transportiert und es gibt auch ein Foto von Saturn.
Mit das so ist jetzt ein Downer. Wir haben gerade so lustige Sprachaufnahmen hier gemacht und jetzt sagst du, die wurden vielleicht verprügelt.
Nee, er wurde halt mit so Seilen verschnürt und so ein Holzbalken zwischen den Kiefern. Vielleicht war das aber auch ein Foto vom Transport von Mississippi, man weiß es nicht so genau. Jedenfalls wird es ihm nicht so gut ergangen sein damals und sofort bei Ankunft in Moskau kam das Gerücht auf, das ist Hitlers Alligator. Das ausgebombte Krokodil aus Berlin muss Hitler gehört
Moment,
haben.
Moment, warum?
Die haben halt irgendwie den Alligator in der Anfangszeit, der kam halt aus Berlin, haben sie den halt einfach Hitler genannt. Irgendwie schon naheliegend. Aber dann haben sie irgendwann so gemerkt, er ist vielleicht nicht so cool, haben den dann Saturn genannt irgendwann. Und es hat sich hartnäckig eine Urban Legend gebildet. Das ist Hitlers Alligator.
Moment, eine Urban Legend oder eine Verschwörungstheorie?
Ich glaube, wir befinden uns hier noch im Bereich Urban Legend. Okay. Ich habe versucht, in ein paar Artikeln ein bisschen mehr darüber rauszufinden. Und zwar hat angeblich nämlich Hitler gerne den Berliner Zoo besucht und mochte vor allem den Alligator. Der Stern schreibt, das Reptil soll zu seinen Lieblingen im Berliner Zoo gehört haben. Aber auch das ist nicht nachgewiesen. Und Saturn war eben nie Hitlers Haustier wirklich. Und das ist, finde ich, Rufmord an Saturn auch. Das ist einfach eine Legende, sodass er da irgendwie zu Hitlers Privatsammlung gehört hat, die nie belegt werden konnte. Und dazu auch Powerstatement vom Moskauer Zoo. Auch wenn er rein theoretisch jemandem gehörte, Tiere sind nicht in Krieg und Politik verwickelt. Also das Gerücht, dass Saturn jetzt Hitlers persönliches Haustier war, kam möglicherweise von einem russischen Autoren, der diese Hypothese einfach in einem Artikel aufgestellt hat. Andere russische Quellen haben auch behauptet, der gehörte zu Hitlers persönlicher Menagerie. Dann gab es noch einen Tierarzt im Moskauer Zoo, der hat einfach gesagt, ja, der war zwar nicht Hitlers Haustier, aber die beiden kamen ja durchaus in Kontakt, weil Hitler war ja manchmal im Zoo. Und dann, na gut, dann kam er auch mit allen anderen Tieren in Kontakt. Ja, also da kann ja wohl jetzt keiner von den Tieren was dafür.
Da kann keiner von den Tieren was dafür, wenn man von Hitler angeguckt wird.
Also es gibt absolut keine Belege dafür, dass Alligator Saturn wirklich Hitlers Alligator war. Es ist einfach ein armer US-amerikanischer Alligator, der, als er ganz klein war, in ein Kriegsgebiet geschickt wurde.
Der ist da irgendwo reingeraten.
Der hat den Zweiten Weltkrieg überlegt, der hat einen Bombenanschlag überlegt, der wollte gar nichts mit Hitler zu tun haben. Nach 3 Jahren YOLO-Freiheit im Berghain in Berlin wurde er wieder eingesperrt in Moskau, kriegstraumatisiert. Na klar ging es dem nicht so gut. Und es wurden sogar von posttraumatischen Belastungsstörungen berichtet.
Nein.
Der hat nämlich in einem russischen Artikel, Achtung, es ist wieder ein russischer Artikel, ein Tierarzt vom Moskauer Zoo erzählt: When in 1993, not far from here, tanks were rolling along the garden ring, he even cried because of the vibrations. It must have reminded him of the Battle of Berlin. Und was ich auch gelesen habe in einem Sternartikel, wenn Schulklassen kommen, kommt es sogar vor, dass sie seine Behausung einen Spalt öffnen und die Kinder Saturn mit einem Besenstiel piesacken dürfen. Er schnauft dann gefährlich. Was soll das denn bitte? Könnt ihr nicht endlich mal diesen Alligator in Ruhe lassen? Aber eigentlich ist er ein ganz friedlicher Charakter. Nur 1970, da hätte er einem jungen Wärter fast den Arm abgebissen. Der war zu unerfahren und hat versucht, ihn aus der Hand zu füttern. Auch selber schuld.
Selber blöd, ja, finde ich auch.
Mir gefällt mir das nicht so richtig, was da mit diesem Saturn gemacht wurde. Und ich habe mehrfach gelesen, Saturn ist in seinem weiteren Leben immer wieder nur knapp dem Tod entkommen. Im alten Aquarium im Moskauer Zoo wäre er nämlich fast mal von einer Betonplatte aus der Decke erschlagen worden.
Sag mal, manchmal kommt auch alles auf einmal zusammen.
Das es ist kam,
einfach ein Pechvogel.
Bei einer anderen Gelegenheit hat wohl ein betrunkener Zoobesucher einen Felsbrocken auf seinen Kopf geworfen, um ihn aufzuwecken.
Sag mal, hackt's? War das dann schon so ein Akt, weil sie gedacht haben, das wäre Hitlers Alligator und dem wirft mir dann eine Flasche auf den Kopf?
Das weiß
oder so?
Ich eben nicht. Oder sind Menschen einfach Arschlöcher? Wahrscheinlich
sind Menschen einfach Arschlöcher. Wie lange hat der gelebt?
Ja, das ist es nämlich. Der ist nämlich richtig, richtig alt geworden. Bis zum 22. Mai 2020.
2020 hat er Corona bekommen.
Der Moskauer Zoo beklagt den Verlust von Alligator Saturn. Er starb am Freitag, wohl im Alter von 84 Jahren.
Der ist 84 Jahre alt geworden.
What the hell?
Und es ist wirklich einer der ältesten Alligatoren, von dem man so weiß. Es war im Prinzip der letzte Deutsche in russischer Kriegsgefangenschaft, der dann letztlich an Altersschwäche gestorben ist. Immerhin hat er jetzt den Einmarsch in die Ukraine nicht mehr miterleben müssen. Und er hat in seinem Leben, wie gesagt, viel durchgemacht, aber das war noch nicht alles. Nach Saturns Tod wurde nämlich beschlossen, ihn im Museum auszustellen. Er wurde ausgestopft.
Nein.
Und ist jetzt Teil der Dauerausstellung im Moskauer Darwin-Museum. Und in diesem Zusammenhang habe ich eine Entdeckung gemacht. Ich habe ein Hörspiel entdeckt von WDR 3. Das lasse ich jetzt einfach mal auf dich wirken.
Okay.
Autsch! Scheiße! Wer zum Henker hat mich geweckt?
Du wirst aufgeschlitzt, Saturn.
Was?
Was?
Mein schöner Bauch!
Oksana, deine Präparatorin muss da einen Schlitz machen, damit sie deine Gedärme rausreißen kann.
Meine prächtigen Eingeweide, wozu das denn?
Damit sie Polyurethan-Schaum in das Loch pumpen kann. Du wirst ausgestopft.
Was sind das denn für Psychos bei WDR 3?
Wer zur Hölle ist die Zielgruppe davon?
Ja.
Du wirst aufgeschlitzt. Das kannst du doch keinen Kindern vorspielen.
Nein, natürlich
Und
nicht.
Und welche weirde Gruppe von Erwachsenen hört sich das an? Wir.
Ja. Wollte gerade sagen.
Ja, WDR 3, da verstehe ich jetzt auch Leute, die gegen die Rundfunkgebühren sind.
Also ich muss sagen, das Thema Alligator Saturn verstehe ich, dass eines inspiriert, um da irgendwelche Kunstsachen draus zu machen. Aber die Umsetzung sagt
das
mir
das Thema
nicht
Alligator
zu.
Saturn ist einfach a gift that keeps on giving.
Richtig, ich glaube
ich habe wirklich unzählige Tabs offen gehabt. Zu diesem bewegten Leben von diesem Alligator, ein paar Funfacts kann ich dir noch nennen. 2003 übernahm das Modeunternehmen Lacoste, das ja ein Krokodil als Markenlogo hat, die Patenschaft. Bis ans Ende seiner Tage soll es an Saturn an nichts mehr fehlen. Dafür garantiert das Unternehmen. Finde ich irgendwie, der hat sogar einen Sponsor gehabt dann irgendwann.
Ja, aber kein Pressesprecher oder keine Pressesprecherin. Sonst wäre vielleicht das Image besser. Das musst du ja jetzt machen.
Das bin ich im Prinzip.
Das machen wir jetzt hier. Das Einzige, was besser ist als ein knuddeliger Bär, ist ein knuddeliger antifaschistischer Bär.
Ja. Ein Bär, der gegen Nazis kämpft.
Süß, oder?
Ja.
Und deshalb habe ich da mal einen kleinen Deep Dive gewagt. Also, die Origin Story von Wojtek dem Bären beginnt im Jahr 1942. Wir alle wissen, der Zweite Weltkrieg tobt. Der Iran ist gerade besetzt gehalten von Großbritannien und der Sowjetunion, um die Ölfelder zu sichern. Stalingrad verwandelt sich in ein Massengrab. In dieser Zeit findet ein kleiner iranischer Junge ein verlassenes Braunbärbaby, dessen Mutter nach der Legende erschossen wurde.
Es ist eine Bambi-Story.
Es ist wirklich, es es liest sich gleich alles, was ich sage, wie ein Disney-Film. Es ist wirklich krass. Also ein Disney-Film mit halt Nazis, Zweiter Weltkrieg. Ja, genau, okay. Ja, genau. Disney und Nazis, die haben ja sowieso immer ganz gut zusammengepasst. In dieser Zeit findet dieser iranische Junge, dieses verlassene Braunbär-Baby, dass er angeblich, um Lebensmittel zu bekommen, an Soldaten der im Iran stationierten polnischen Armee verkauft hat. Also der ist da hingekommen, hatte diesen Bären, hat gehungert, hat gesagt, hey, können wir tauschen? Ihr gebt mir Essen, ich gebe euch den Bären.
An die Front.
Richtig. Könnt ihr was mit dem Bären anfangen? Und die polnische Armee hat tatsächlich diesen Bären dann aufgenommen. Die Armee war die sogenannte Andersarmee, die aus ehemaligen polnischen Kriegsgefangenen bestand, die Russland freigelassen hatte, nachdem es vom einstigen Bündnispartner Deutschland 1941 angegriffen worden war, schreibt der Spiegel. Die Soldaten haben dieses Bärenkind dann ganz herzlich aufgenommen und einfach aufgepäppelt, haben den mit Milch gefüttert aus alten Wodkaflaschen, haben den einfach zu ihrem eigenen gemacht. Also man muss dazu sagen, jetzt ist es halt wirklich so, dass der Bär, der noch nie einen anderen Bären gesehen hat, ausschließlich unter Menschen aufwächst.
Im Krieg.
Und sich tatsächlich auch selbst als solcher sieht, weil er anfängt, die Menschen zu imitieren.
Es ist Reverse Mowgli.
Es ist Reverse Mowgli. Wirklich. Wirklich. Ist das nicht abgefahren?
Ja.
Der Bär fängt an, Zigaretten zu essen, weil er sieht, dass die, dass quasi seine menschlichen Vorbilder Zigaretten rauchen, und er isst auch nur die angezündeten, weil er das so gesehen hat. Also er fängt an zu rauchen und isst die dann auf. Er trinkt tatsächlich aus Flaschen irgendwann. Sie haben ihm beigebracht, quasi Bier aus den Flaschen zu trinken. Der Bär wurde einer von den Soldaten.
Das ist ein richtig abgefuckter Bär. Der hat so eine schwarze Teerlunge und immer besoffen.
Der ist immer besoffen. Der ist besoffen und verraucht, und er ist einfach im Krieg und er weiß gar nicht, dass es andere Bären gibt. Der hat sogar mit den Soldaten im Zelt geschlafen. Also der hat alles gemacht wie die Soldaten. Alle haben diesen Bären geliebt, mitten in dieser hoffnungslosen Kriegssituation, die natürlich irgendwie so deprimierend ist. Und da haben alle gesagt, dieser Bär hatte eine therapeutische Wirkung auf dieses ganze Umfeld. Der hat denen so Hoffnung gegeben, und der war auch lieb, dieser Bär. Also sie haben den richtig zu einem zahmen, menschenfreundlichen Bären herangezogen.
Okay, also ein lieber, rauchender, betrunkener Bär, der mitten von Soldaten irgendwie campt. Wann ist die Stimmung gekippt?
Ja, gekippt ist sie tatsächlich gar nicht so richtig. Es gab einen kleinen Wendepunkt 1941, da sollte es zum Italienfeldzug nach Neapel gehen. Und da weigerten sich die Hafenbehörden, den Bären mit an Bord zu lassen. Ja. Aber die Soldaten sind aufgestanden und haben gesagt,
der Bär kommt mit nach Italien.
Richtig! Die Truppe hat diesen Bären zu einem Soldaten gemacht. Sie haben ihm den Namen Wojtek gegeben, was übrigens lächelnder Krieger bedeutet, haben ihm eine echte Dienstnummer sowie ein Soldbuch gegeben. Er wurde offiziell zum Unteroffizier ernannt und ist somit ein echtes Mitglied des polnischen Heeres, und er durfte dann mit an Bord. Ist das nicht geil? Also sie haben einfach alles dafür getan, dass dieser Bär ein echter Soldat von ihnen wurde.
Stell dir vor, du bist die gegnerische Armee und dir kommen die Soldaten entgegen und ein Braunbär.
Und genauso war es tatsächlich. Wojtek hat seine Rolle als Unteroffizier sichtlich ernst genommen. Bei der Schlacht um Monte Cassino gegen die deutschen und italienischen Truppen hat der Kamerad, so wird er dann auch immer genannt, hat der Bärenkamerad, die anderen Kameraden mit Munition versorgt. Die haben ihm beigebracht, dass er quasi die Kisten mit den Munition schleppen kann. Dann ist er vor den Augen der anderen, der gegnerischen Soldaten, immer so hin und her gewackelt und hat diese Kisten mit Munition hin und her geschleppt. Und man muss aber dazu sagen, der hatte nicht so Bock, die schweren Kisten zu schleppen. Da mussten sie ihn so ein bisschen antrainieren. Der wollte immer nur die leichten, die leeren. Insgesamt 17.300 Tonnen Munition, 1200 Tonnen Treibstoff und 1100 Tonnen Nahrung hat dieser Bär hin und her geschleppt. Also er war zwar antifaschistisch, ein Pazifist war er nicht. Also der hat dann schon richtig Krieg gemacht, der Wojtek. Der war so ein bisschen in der Logistik, hat natürlich auch tatkräftig mitgeholfen, und er stand halt zufällig auf der richtigen Seite, sag ich mal so. Er hat quasi gegen die Nazis gekämpft, was ich schon irgendwie echt funny finde. Was auch eine geile Geschichte ist, der hat tatsächlich mal einen arabischen Spion gestellt, der sich im Lager versteckt hat, und der hat den gerochen.
Hände hoch. Hände hoch, oder ich hol Munition. Hast du Honig? Wenn du Honig hast, verrate ich dich nicht.
Ich stelle mir das so süß vor, diesen Bären in diesem Kriegskontext irgendwie. Und weil er eben diesen Spion gestellt hat, wurde er als Held gefeiert und durfte für den Rest des Tages so lange duschen, wie ihm beliebt.
Oh.
Also der Bär hat richtig gute Verdienste im Krieg gegen die Nazis geleistet und wurde dementsprechend dann danach auch gut geehrt. Er ziert bis heute das Wappen der 22. Kompanie. Da ist wirklich dieser Bär, der so eine Munition, der so eine Kanone in der Hand hält. Das ist eben das Bild von Wojciech. Nach dem Krieg wurde er dann in ein Zoo nach Edinburgh gegeben. Also er hat den Krieg überlebt.
Wie boring muss der Zoo gewesen sein danach?
Ja, für den Bären, ne?
Ja, erstmal auf Entzug. Ja. Also erstmal kein Alkohol, keine Drogen. Mann, ey.
Der wurde dann tatsächlich auch von den alten Kameraden oft besucht und da erzählt einer, er stellte fest, dass er sich noch immer an den Klang der polnischen Sprache erinnerte. Sobald ich mit ihm redete, setzte er sich aufs Hinterteil und fing an, um Zigaretten zu betteln. Der war auf Entzug. Der hat immer so ein Zigarettenzeichen mit dem Mund gemacht.
Nur eine Zigarette, bitte.
Also er hat den Krieg überlebt, war dann da im Zoo auf Entzug, ist dann 1963 gestorben mit 22 Jahren und ist eben bis heute mit Bronzestatuen oder eben auf diesem Wappen der Kompanie heute noch verewigt. Komplett zu Recht. Und es gibt tatsächlich auch einen Song über den Bären.
Okay, geil. Von wann ist der?
Der ist von vor 7 Jahren. Also dieser Bär ist bis heute unvergessen und es wird sich immer mal wieder schön an ihn erinnert, ob mit Statuen, Wappen oder Songs.
Das Video.
In dem Video sieht man so einen Menschen in einem Bärenkostüm.
Der ein Picknick crasht.
Wojciech. Ja, irgendwie fand ich das eine ganz süße Geschichte.
Wir wollen natürlich hier nicht irgendwie Militär oder so verherrlichen, aber es ist auf jeden Fall eine geile Geschichte.
Irgendwie eine süße Geschichte.
Menschen wussten sehr, sehr lang, erschreckend lang, nicht, wohin gehen eigentlich die Vögel im Winter?
Wohin die Vögel?
Wohin gehen die? Ich war ein bisschen mindblown durch diesen Tab und die Geschichte vom Pfeilstorch, international auch bekannt als
The Pfeilstorch.
Der ist wirklich ein Hero, muss man sagen. Die SZ nennt ihn sogar Mecklenburg-Vorpommerns bekanntester historischer Storch.
Der Pfeilstorch.
Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Er ist der bekannteste historische Storch in ganz Mecklenburg-Vorpommern. Und zwar ist Folgendes passiert. Im Frühling 1822 ist in der Nähe von Klütz in Mecklenburg an der Ostsee ein Weißstorch. Das Besondere an dem Storch war, er hatte einen Pfeil im Hals stecken, senkrecht durch den Hals durch. Und er konnte trotzdem noch fliegen und rumlaufen und alles. Und es wird auch beschrieben, dass die anderen Störche versucht haben, ihn zu retten und zu befreien durch Schnäbelung und Ziehen. Aber die Störche haben es nicht geschafft.
Durch dieses Manöver vom Bolustod, wie heißt das?
Heimlich-Manöver gemacht. Er hat alles nichts geholfen. Also der Schwan hatte einfach einen Pfeil im Hals stecken und wurde dann einige Zeit später am 21. Mai erlegt und vom Großherzog Friedrich Franz I. von Mecklenburg-Schwerin in die Präparation gegeben und kam dann in die Zoologische Sammlung der Uni Rostock. Und da hat sich dann ein Arzt und Botaniker mal gedacht, irgendwie, da ist ein Storch mit einem Pfeil im Hals, den gucke ich mir jetzt mal genauer an, was es damit eigentlich auf sich hat, und hat gemerkt, die Pfeilspitze ist mit so Sehnen an dem Stock befestigt und irgendwie ist der Pfeil aus so einem tropischen Holz. Ich glaube, der Storch könnte am Nil gewesen sein. Und das war
weil der Pfeil so in Anführungsstrichen afrikanisch ausgesehen hat für diesen deutschen Wissenschaftler.
Das war eine sensationelle Entdeckung, aber keine große Meldung zunächst, weil dieser Arzt und Botaniker gleichzeitig Pfarrer wohl so boring
was,
war.
Was? Der war auch Pfarrer?
Der war Arzt, Botaniker und gleichzeitig Pfarrer und wohl so boring. Also das ist wirklich so eine Gemeinheit, was in seinem Nachruf steht. Eine seltene Biederkeit und Anspruchslosigkeit. Aber dieser Typ hat halt zum ersten Mal überhaupt einen lebendigen Beweis in der Hand, dass Vögel Zugvögel sind und bis nach Afrika fliegen können. Und das fand ich so krass, dass vorher niemand drauf gekommen, dass Vögel einfach wegfliegen können im Winter. Die haben doch Flügel.
Vor allem, man sieht das doch auch.
Ja, man sieht
also
es auch.
Man sieht doch die Zugvögel, wie sie wegfliegen.
Es ist super absurd, was Menschen sich vorher überlegt haben, wo die Vögel sind. Also wahrscheinlich haben sich das Menschen ja schon immer gefragt, warum sind manche Vogelarten jetzt plötzlich ganz weg und dann irgendwann wieder da. Und ich habe gelesen, dass der antike Geschichtsschreiber Herodot, der hatte da mal so einen richtigen Riecher irgendwann vor Christus und hat gesagt, ja, die überwintern halt in Ägypten.
Richtiger Riecher vor Christus.
Der hatte vor Christus mal kurz einen richtigen Riecher. Die überwintern halt in Ägypten, hat er gesagt. Also hat man es irgendwie geahnt, aber irgendwie halt auch gar nicht. Weil Aristoteles hat gesagt, ja, die machen halt Winterschlaf, Störche in Bäumen und Schwalben auf dem Grund von Seen oder Sümpfen. Hä?
Hä, wie soll das gehen?
Aristoteles? Dumm gewesen.
Wo sollen die atmen?
Sau dumm. Ja, wie soll das gehen?
Dover als wir heute.
Ja,
wir sind
unter
ein bisschen
Wasser
schlauer.
Oder was? Im Schlamm oder was? Aristoteles, dumm. können wir jetzt selbstbewusst sagen hier bei Too Many Tabs. Sau dumm.
Ja.
Und es geht noch dümmer. Er hat nämlich gesagt, die verwandeln sich halt in andere Vögel. Also
hä?
Gartenrotschwänze werden im Winter halt Rotkehlchen und verwandeln sich dann im Sommer zurück. Wie so Pokémon.
Hä? Also, hä? Aristoteles? Hä?
Geht's noch?
Get alive. Wirklich.
Er dachte halt, ja, Gartenrotschwänze sind halt weg. Und Rotkehlchen sind halt da, ja, weil die halt in Afrika sind, die anderen im Mittelmeer. Der hat er irgendwie so falsch kombiniert. Und dann hatte zum Beispiel Friedrich II. Im Mittelalter auch mal so eine Idee, dass es wohl sowas wie Vogelzug gibt. Aber gleichzeitig Albertus Magnus hat wieder gesagt, nee, die überwintern in Höhlen und Sümpfen. Und es gab noch ganz andere kranke Theorien, dass Vögel sich im Winter halt in Mäuse verwandeln. Ist ja naheliegender, als dass die einfach wegflattern.
Hä?
Und dann irgendwann in der Neuzeit sind da ein paar mehr Leute drauf gekommen, dass Vögel einfach reisen. Was ja naheliegend ist, weil die Flügel haben. Aber diese Theorie hat sich irgendwie nicht durchgesetzt. Also in der Wissenschaft nicht und auch nicht in der Allgemeinheit. Das ist kein Common Sense geworden, aus irgendeinem Grund.
Obwohl es die logischste Erklärung ist, wo
absolut.
Die Vögel sind.
Total. Und das Wissen ist irgendwie, das hat sich nicht so bei den Leuten verankert. Und es ist auch vielleicht wieder verloren gegangen, weil es ja zum Beispiel den 30-jährigen Krieg dazwischen gab. Und dann gab es im 17. Jahrhundert eine neue Studie von einem englischen Naturforscher, der hat gesagt, Leute, jetzt habe ich's. Ganz klar. Die Vögel, die fliegen auf den Mond im Winter.
Hä?
Es ist total machbar. Die brauchen dafür circa einen Monat. Habe ich ausgerechnet. Plus, es gibt
was,
ja auch
wie?
Keinen Luftwiderstand und keine Schwerkraft. Perfekt für Vögel. Was für Eier. Also nachdem das alles schon in der Welt war, ich hab's jetzt. Die sind auf dem Mond im Winter.
Das ist nicht so ganz durchdacht bis zum
und
Ende.
Und Carl von Linné, der hat dann mal wieder diese komische Schlammtheorie ausgegraben. Also Vögel gehen auf den Grund von Seen. Uff, sage ich nur.
Ja.
Und dieser Pfeilstorch jetzt mit dem Pfeil im Hals, der zurück aus Afrika kam, war wirklich der erste Beweis in Fachkreisen für Vogelzug. Und ganz kurz, was ist für ein Champion eigentlich dieser Storch? Der ist vom Nil bis an die Ostsee geflogen mit einem Pfeil im Hals.
Pfeil im Hals.
Bisschen toxisch männlich auch. So.
Das schaffe ich, obwohl ich einen Pfeil im Hals habe.
Tut gar nicht weh.
Tut gar nicht weh. Ich gehe nicht zum Arzt. Geh nicht zum Storcharzt. Ich flieg weiter zurück.
Ja, aber er hat es auf jeden Fall irgendwie die Menschheit ein gutes Stück vorwärts gebracht. Danke an den Pfeilstorch. Es sind übrigens seitdem noch andere Vögel mit Pfeilen im Körper aufgetaucht, weil die manchmal halt entlang ihrer Flugroute gejagt werden. Und heute wissen wir das ja mit den Zugvögeln, also alle seit der Grundschule so. Ich sag nur, alle Vögel sind schon da. Amsel, Drossel, Fink und Star und die ganze Vogelschar.
Ne?
Ja, ich habe mal geguckt, von wann das ist. 1835 von Hoffmann von Fallersleben gedichtet. Also so schon 13 Jahre nach diesem Pfeilstorch-Inzident. Das finde ich auch so geil. So tausende von Jahren hat die Menschheit keinen Plan, wo die Vögel sind, wenn die weg sind. Und dann, und jetzt alle. Alle Vögel sind schon da. So mega selbstbewusst.
Jetzt wissen wir es. Wir schreiben sofort einen Song.
Total.
Caro, wir hatten hier schon Tipps zu Affen in Brandenburg, zu Löwen an Filmsets in Hollywood, zu Dieven, die ihre Krokodile aus Versehen mit Champagner getötet haben, Bären im Krieg und so weiter und so fort. Was haben alle diese Tipps gemeinsam?
Den Tieren ging's nicht gut.
Richtig, sie sind moralisch höchst verwerflich und highly problematic. Und das ist auch zugegebenermaßen beim Zoo Zayak so. Es ist laut Guinness Buch der Rekorde die größte Zoohandlung der Welt und sie ist mitten in Duisburg. Wusstest du das?
Nein.
Ich nämlich auch nicht. Der Laden befindet sich gerade im Schlussverkauf und wird bald dicht gemacht. Und damit endet, wie ich auf ruhr24.de gelesen habe, eine Ära. Mhm. Also wer jetzt noch schnell einen Hund, eine Katze oder eine Mördermuschel, ein Axolotl oder Krokodile oder Erdmännchen oder aber auch ein Albino-Stör haben will, das sind alles echte Tiere, die man unter diesen höchst fragwürdigen Umständen dort erwerben
aber
kann.
Aber Tierschlussverkauf klingt auch nicht geil.
Nee, die werden jetzt nochmal so verramscht.
Alles muss raus.
Alles muss raus.
Albino-Stör?
Ja, der muss
alle
raus.
Alle Störe müssen raus.
Alle
du kannst doch keine Erdmännchen kaufen. Und Krokodile?
Sehr wohl.
Okay.
Bis März noch. Also du musst dich ranhalten. Ja, im März wird er dicht gemacht. Zum einen, weil sich so über die Jahre die Moralvorstellungen von der Gesellschaft, wie man eben Tiere zu halten hat zu Hause, geändert haben. So wie Zirkusse ja auch vermehrt auf Tiere verzichten. Aber zum anderen eben auch, weil dem Laden das Geld fehlt, nachdem der Besitzer, der Erfinder und Namensgeber von Zoo Zajac, Norbert Zajac, 2022 verstorben ist. Soweit die Hard Facts. Allerdings hat 2020, also 2 Jahre bevor Norbert Zajac gestorben ist, ein Kamerateam von Spiegel TV alles feinsäuberlich mitdokumentiert, was in diesem Laden da vor sich gegangen ist. Die Geschichten, die da drin erzählt werden, wirklich das Material, aus dem Too Many Tabs gemacht wird.
Ich stelle mir jetzt diesen Besitzer so ein bisschen Joe Exotic-mäßig vor, ehrlich gesagt. So ein
es ist tatsächlich so. Ich habe auch den Tiger Eindruck, King. Diese Dokumentation kam ja 2020 raus über Joe Exotic von Netflix und diese Doku von Spiegel TV so kurz danach. Ich könnte mir vorstellen, dass die sich da ein bisschen haben inspirieren lassen, weil Norbert Zajac ist tatsächlich so ein bisschen Joe Exotic-mäßig drauf und führt diesen riesigen, überdimensional großen Zooladen mit seiner Frau Jutta gemeinsam. Ist umringt von den exotischsten Tieren und Norbert ist auch vom Typ her, ich sag mal, ein Unikat und ein Sprücheklopfer. Das merkt man auch schon an so einem Zusammenschnitt von Sprüchen, die er direkt in dem Intro der Dokumentation immer wieder sagt. So fängt diese Doku immer an.
Inhaber Norbert Zajac ist passionierter Tierhändler und einer der letzten seiner Art.
Hallo. Mein Grundsatz im Leben ist also sowieso, wir machen nicht das, was andere machen.
Ich bin nicht nur normal verrückt, ich bin ganz verrückt. Ich bin halt ein schriller Typ und ich kleide mich auch so.
Er ist positiv bekloppt und hat immer T-Shirts an mit den Gesichtern von Tieren drauf.
Ja, das ist sein Markenzeichen. Ja. Daran merkt man auch schon, dass er eben das Konstrukt Zoohandlungen nicht nur führt, sondern lebt. Mhm. Und er hat immer zu den passenden Tieren, die er an dem Tag füttert oder vor die Kamera irgendwie zerrt und präsentiert, hatte er unterschiedliche T-Shirts an, die er auch in dem Laden verkauft. 12.000 Quadratmeter, knapp 200 MitarbeiterInnen. Er fährt dann da jeden Tag mit so einem Elektroroller durch, weil er nicht so gern laufen mag und legt da im Jahr 4.000 Kilometer zurück.
Es ist ein krasser Vibe, es ist jetzt hier keine kleine Hamsterzucht, das sind wirklich Gänge.
Es sind
also
riesige
Gänge mit, was man da jetzt gesehen hat, glaube ich, Terrarien, Aquarien, Käfige. Also man kennt ja so kleine Tierhandlungen, wo man schon mal vorbeikommt. Oder
Fressnapf oder sowas.
Fressnapf, aber hier ist wirklich eine riesige Lagerhalle mit Gängen und Korridoren voll mit Tieren. Das ist unglaublich.
Es gibt Faultiere, es gibt Warane, es gibt Garnelen, es gibt Nerze, es gibt Hühner, es gibt ein Kapibara für 8.000 Euro, es gibt die ein oder andere sulawesische Segelechse, es gibt alles. Und das ist eben Norbert Zajac, das ist der ganze Whole Character. Er hat auch ein Porsche, aber mit so Schlangenmuster und Kuscheltiere von sich, die er auch im Laden verkauft. Also er vermarktet sich auch als Person. Als Norbert. Kuscheltiere, genau.
Er ist ein kultiger Typ.
Er ist ein kultiger Typ und fährt da eben so rum mit diesem Motorradfahrrad da durch seinen Laden und besucht die Tiere und wird dabei von der Kamera begleitet. Zum Beispiel eben Frieda und Lennox, die Faultiere. Wer seinen YouTube-Kanal Norberts Welt verfolgt, der weiß auch, dass es da mittlerweile Nachwuchs gibt, nämlich das Faultier Fridolin. Die sind aber unverkäuflich und sind mehr so Maskottchen dieses Ladens, dass man da eben fast mehr Tiere sehen kann als in einem Zoo und davon eben 3.000 verschiedene Tierarten kaufen kann. Unter anderem auch diese hier.
Vor einem Jahr habe ich einen Schwarm angeboten bekommen von ganz kleinen Piranhas. Und da habe ich gedacht, wir ziehen einmal selber Piranhas groß. Und wenn man so sieht, wie groß die sind, ich habe hier, glaube ich, gerade ein 2-Euro-Stück, ne? So groß waren die Piranhas vor einem Jahr. So viel wachsen die in einem Jahr im Aquarium.
Ich habe einen Schwarm Piranhas angeboten bekommen. Finde ich schon irgendwie so einen geilen Satz. Also wirklich. Ja. Da fragt man sich wirklich dann schnell, what the fuck, was ist los im Zoo Zajac? Auch solche Szenen hinterlassen eher ein, ich sag mal, ungutes Gefühl bei mir.
Diese Capybaras hat Norbert Zajac im vergangenen Jahr aus Peru importiert.
Die hatten so alle Krankheiten dieser Erde in sich, Darmparasiten, Würmer. Und da haben auch unsere Tierärzte Spaß gehabt, dann waren ganz neue Würmer drin, die wir hier noch nie gesehen haben. Auf alle Fälle dauert normal so eine Quarantäne, ich sag mal eine Woche, 10 Tage und fertig. Aber das war doch so eine hartnäckige Geschichte. Die mussten über 2 Monate in der Quarantäne bleiben, bis wir also wirklich sagen können, Blut ist okay, Kot ist okay. Alles ist sauber.
Also erstmal, Kapibaras sind sausüß, arschsüß. Die können wirklich gar nichts dafür.
Wie süß sind die?
Arsch. Aber also deswegen habe ich ihn gefragt, das kann ja nicht sein, dass man diese ganzen Wildtiere erwerben und halten darf.
Da haben
darf.
Sich die Tierärzte gefreut.
Ja. Stichwort Zoonosen. Das ist ein riesiges Thema. Menschen sollen halt nun mal gewissen Wildtieren nicht zu nahe kommen, weil das ist nicht gut und das kann in Krankheiten und Pandemien und was auch immer alles auslösen. Wie zum Teufel macht er das und wie kriegt er diese ganzen Sondergenehmigungen? Das frage ich mich wirklich.
Das frage ich mich wirklich auch, weil das ist ja jetzt bei dieser Masse an Tieren wirklich eine riesige Aufgabe, ja, dass bei jedem Tier...
Ja, da hast du dann Kapibara, was alle Krankheiten hat, die man
Würmer,
sich vorstellen
die hatten wir
kann.
Hier noch gar nicht. Der freut sich darüber wie so neben ein neues iPhone. Ja. Wir hatten hier neue Würmer, die hatten wir hier noch gar nicht. Da haben die Ärzte sich gefreut.
Ja, daneben sitzt ein Krokodil, was von ganz woanders kommt. Dann hast du daneben die Mehlwurmstation. Und ich auch. Mehlwurm unverpackt. Ganz und dann noch irgendwie ein Faultier daneben. Das kann ja nicht gut sein.
Und auch die KundInnen, die in der Doku gezeigt werden, das sind ja, die nennen sich ja selber schon auch Tierliebhaber, auch wenn es jetzt nicht die tierfreundlichsten Umstände sind, die sie da unterstützen. Aber einen davon fand ich besonders drollig, möchte ich mal sagen. Es ist offensichtlich ein Hesse, der sich für eine asiatische Fühlerschlange interessiert und direkt 6 Stück davon kaufen will. Und da findet ein Dialog statt in dieser Dokumentation, den ich so funny fand, dass ich den leider komplett zeigen muss. Das ist jetzt wirklich aus dieser Dokumentation 1:1 so und kein Badesalz-Sketch.
Ich hätte gern 6.
Pass auf, ja, pass auf. Guck dir, wie er redet.
Tja, am besten wären ja alle 6, ne?
Da möchten wir uns das, die schönen Raritäten jetzt komplett leer räumen.
Ja, gut, wenn ich jetzt eine da lasse, ist ja auch blöd, ne?
Ja, klar. Ja,
ich meine, die sitzt jetzt hier 3 Wochen so tipptopp zusammen.
Ja.
Und die eine hat auch schon hier Anstalten gemacht. Hier, das ist jetzt das Weib. Ja, und das Männchen, sehen Sie das? Die fängt an zu paaren hier.
Ja.
Man sieht das, das ist vorhin mir schon aufgefallen, dass sich da was tut. Guck dir das mal an hier, die paart die jetzt. Guck mal, die hat eben gezuckt schon. Jetzt umringelt die die. Das ist ja, guck mal hier, wie die schnüffelt. Jetzt geht sie oben auf den Kopf, dann wird sie beleckt. Und hinten der Schwanz. Ich würde ja verrückt werden, wenn die sich jetzt paaren würden. Das wäre ja der Knaller, gell? Da habe ich ja einen Glückskauf gemacht, wenn ich die jetzt mitnehme. So wie das aussieht. Guck dir das mal an hier.
Das wäre doch der Knaller, wenn die sich jetzt paaren täte.
Das wäre der Knaller. Jetzt, wo Spiegel-TV einmal da ist, Fühlerschlangenpaarung.
Jetzt, wo die da so tipptopp zusammensitzen.
Ja, aber wo er recht hat, er kann jetzt nicht 5 Fühlerschlangen kaufen und eine da lassen. Die sind ja schon vielleicht so eine Art Clique.
Ja, irgendwie. Die hat er auf jeden Fall alle mitgenommen.
Was macht jetzt dieser Hesse mit 6 Fühlerschlangen?
Die paaren sich jetzt in Wiesbaden irgendwo.
Ich kann das nicht glauben. Das sollte verboten sein. Es ist, glaube ich, eigentlich verboten.
Wahrscheinlich ist es verboten und wie gesagt, der Laden wird ja jetzt auch dicht gemacht. Es ist jedenfalls eine super kuriose Welt zum Angucken, wie da die Schlangen tipptopp beieinander sitzen.
Stell dir vor, du gehst nach Hause mit irgendwie, du hast irgendwie einen neuen Partner, neue Partnerin und dann lernt ihr den Vater kennen in Hessen und dann kommst du da rein und dann sitzt da 6 Fühlerschlangen in der Ecke.
Die sich paaren. Ey, guck mal, wie die da so tipptopp beisammen sitzen.
Das wäre ja stark, wenn die sich jetzt hier paaren
täten. Das wäre ja jetzt echt die Knalle. Ne? Also, das fand ich einfach so geil. So eine geile Szene. Aber ja, natürlich ist es alles problematisch. Schließt diese Läden, schließt Zoos allgemein, die kann man eh abschaffen. Lass die Tiere frei, das ist nicht zu unserem Vergnügen gemacht. Und auch das Argument, dass dann Kinder nicht wissen, wie eine Giraffe aussieht und so weiter, kann man alles ehrlicherweise im Internet und im Fernsehen sehen. Braucht man nicht diese Läden, braucht man keine Zoos. Es gibt alle 5 Doku-Teile auf YouTube.
Ha, Leute.
Das war ja wohl was. Best of Tiere. Das hätte ich gar nicht mehr so gedacht, dass da so viele Tiere überhaupt dabei waren. Das wäre ja, schon die alle besprochen
haben. Das dritte Tier,
haben.
Das hätte ich echt nicht da erwartet.
Und das letzte erst. Ne?
Oh.
Und das dazwischen auch. Das war auch toll, das Tier.
Ja.
Ja, unglaublich. Das war unsere erste Best-of-Folge. Nächste Woche kommt direkt die nächste und zwar zum Thema Wunder.
Wo wir genauso gut vorbereitet sein werden und genau wissen, was
wir
da
jetzt
Sache ist.
Anmoderieren.
Leute, wir sind im Urlaub halt.
Ja, meine Güte, das schneidet die Henny jetzt hier schön zusammen für uns und
das
für
könnt
euch.
Könnt ihr uns auch mal gönnen.
Aber wir haben noch eine frische Cross-Promo aufgenommen für euch.
Ja.
Da gehen wir jetzt nämlich auch noch rein. Machst du mal hier dein, hier was, wie du das immer machst, so toll?
Dann halt auch die Klappe
jetzt. Okay.
Haben wir es jetzt?
Ja, sorry, ich sitze.
Psst. NDR Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo.
Auch in unserer Sommerpause darf natürlich ein schöner Podcast-Tipp nicht fehlen. Caro, nimm mal deine Hände an die Stirn. Wir beamen uns jetzt mal alle auf eine Insel mit blauem Meer und Palmen. So eine richtige Urlaubsinsel.
Bin ich.
Und auf dieser Insel, ne, da regieren 4 Könige.
Aha.
2 werden dabei immer reicher. Einer der Könige singt Schlagerloblieder auf sich selbst, während er sein eigenes Reich verachtet. Hä? Ich check auch gerade nicht, was ich da lese. Naja, und der Letzte kämpft sich von der Todeszelle bis auf den Thron. Hä? Sein Ziel ist die Unsterblichkeit. Hä? Das klingt doch wie, klingt das, Caro? Musst du weiterlesen?
Das klingt vielleicht wie ein Märchen.
Ja!
Aber diese Insel gibt es wirklich.
Nein.
Sie heißt Mallorca.
Hey, Mallorca! Malle ist nur einmal im Jahr.
Ja, und wer am Ende der wahre König von Mallorca ist, das hört ihr in Based on a True Story, die Könige von Malle. Jetzt natürlich in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Cross-Promo Ende.
Ich habe gehört, der neue Malle-Song von Micky Krause, der geht folgendermaßen. Ich lege deine alte flach und nagel, nagel, nagel deine neue Gartenhütte.
Dazu habe ich nur zu sagen, du bist so obergeil in deinem Oberteil.
Leute, wir wollen Pause machen. Also viel Spaß, bis nächste Woche, nächste Folge Best of
Sie
Wunder.
Sie hatte nur noch Schuhe an. Hey, das geht ab. Ah, das sind Atzen.
Wir feiern die ganze Nacht, die ganze. Okay, tschüss, bis nächste Woche.
Tschüss.
Too Many Taps ist eine Produktion von THZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Miguel Robitzky und Caroline Worps.
Producerin Henny Koch.
Ausführender Produzent THZ, Robin Drömer.
Ausführende Produzentin NDR, Johanna Leuschen.
Redaktion NDR, Max Roloff und Sascha Sommer. Musik, Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.